Werbung.
Es gibt ein altes Börsenzitat. An der Börse entscheidet nicht nur die Idee über den Erfolg eines Trades, sondern auch die Umsetzung. Und je länger ich mich mit Aktien und Börse beschäftige, desto mehr merke ich, wie viel Wahrheit darin steckt. Denn viele Anleger konzentrieren sich immer auf die Frage, welche Aktie kaufe ich? Aber mindestens genauso wichtig ist ja, wie wird dieser Trade eigentlich ausgeführt? Und da spielen Themen wie Spreads, Liquidität oder Slippage doch eine größere Rolle, als man das erstmal so denkt. Denn wer regelmäßig handelt, kann genau diese Faktoren zu einem echten Unterschied machen. Und genau deshalb finde ich den Ansatz von TradeGate.direct interessant. Die Trading-App wurde speziell für aktive und erfahrene Trader entwickelt und ermöglicht den direkten Zugang zur TradeGate BSX. Das ist Europas liquideste Retail-Börse. Die Orders werden dabei direkt ausgeführt, ohne irgendwelche Umwege. Was mir dabei besonders gut gefällt, TradeGate kommt nicht aus dem Silicon Valley Startup-Umfeld, sondern direkt aus dem Börsenhandel mit sehr viel Erfahrung. Und hinter der Plattform steht die Berliner TradeGate AG mit über 30 Jahren Erfahrung am Kapitalmarkt. Dazu kommen einige Features, die gerade für aktive Trader spannend sind, wie Handelszeiten von 37 bis 22 Uhr, intelligente Ordertypen und detaillierte Performanceberichte, ein breites Angebot an handelbaren Wertpapieren und dauerhaft kostenfreies Trading. Ein Detail fand ich ebenfalls noch sehr interessant. In der App bekommt man automatisch ein separates Trading und ein Investmentdepot ohne zusätzliche Gebühren. Das hilft dabei, langfristige Investments von aktiven Trades sauber zu trennen. Wenn du aktiv handelst und Wert auf Kontrolle, Transparenz und direkten Marktzugang legst, dann schau dir das Ganze doch einfach mal selbst an. Unter TradeGate.direct kannst du dein Depot in wenigen Minuten eröffnen und direkt loslegen. Den Link findest du wie immer natürlich auch nochmal in den Shownotes.
Werbung Ende.
Beachte bitte unseren Disclaimer. Herzlich willkommen beim neuen Aktienpodcast mit Marcel und Philipp vom Modern Value Investing. Mein Name ist immer noch Philipp.
Und ich bin immer noch Marcel und wir heißen euch herzlich willkommen zu unserer Folge Nummer 68. Und heute gibt es wieder mal ein Depot, was wir uns anschauen werden. Nicht deins, Philipp, nicht Nein. meins, sondern das von unserem lieben Peter, der unserem bei uns Star-Analyst. Die besten Analysen schreibt.
Richtig.
Und die sind natürlich zu sehen auf modernvalueinvesting.de. Aber zuvor möchte ich noch ein was wissen, Philipp. Ja. Wie war denn deine Woche?
Meine Woche war, ich war in Hamburg und es hat ja ordentlich geschneit bei uns.
Wie jede Woche in Hamburg.
Jede Woche bin ich gefühlt in Hamburg. Es hat ordentlich geschneit heute bei uns in Leipzig. Auch gestern, die Tage, ich bin heute Morgen laufen gegangen und zack, direkt kam ich in den Schneesturm. Aber dann wurde so schön strahlendes Wetter. Dann, nach Jahren gefühlt, hat sich endlich mein Thema Küche erledigt. Und ich habe jetzt endlich eine funktionierende Küche bei mir in der Wohnung. Ja, nach 12 Monaten. Da gibt es eine tolle Firma, von der ich nie wieder irgendwas kaufen werde. Naja, aber sonst, wie war es denn bei dir?
Ja, ich habe ganz viel für Modern Value Investing gemacht. Ja, man hat das vielleicht gesehen.
Das stimmt.
Das eine oder andere Video ist mit der, wir haben einen IPO-Check gemacht. Also gesehen, welche Aktien an die Börse gegangen sind, welche Unternehmen. Richtig. Da gab es ja doch tolle Firmen. Dann haben wir uns natürlich einen Chart-Check noch aus dem Hut zaubern lassen. Und freue mich auch über das Feedback, was wir bekommen haben.
Ja,
und
super.
Es war natürlich trotzdem sehr ruhig, wie schon erwähnt. Ich muss noch warten, bis der Februar beginnt, dann darf auch ich wieder arbeiten. Also
Füße stillhalten. Sind wir mal gespannt. Wir drücken die Daumen. Ich dachte, der wird jetzt verlängert noch.
Ja, nee, das wäre für mich nicht so schlimm, weil ich den Lebensmitteleinzelhandel betreue. Der ist ja auch.
Okay.
Das wäre gut. Nicht so schlimm.
Ja. Dann will ich dich jetzt aber aufheitern, Marcel.
Ja, bitte.
Mit einem Witz, damit die Zeit, bis du wieder arbeiten darfst, schneller rumgeht mit einem Lachen.
Eine Woche lachen.
In einem Restaurant serviert der Kellner einen Salat, sagt der Gast: Herr Ober, ist der Salat auch bestimmt gut gewaschen? Aber sicher, mein Herr, sehen Sie nicht, wie die Raupen glänzen?
So Jungs, was sind eigentlich eure Themen der Woche?
Dann kommen wir auch schon zum ersten Thema des heutigen Tages. Und lieber Philipp, du weißt, diese Woche ist die JP Morgan Healthcare Conference und die ist ja immer gespickt mit wirklich starken Partnern aus dem Bereich Biotech und Pharma.
Richtig.
Und da haben auch, ich sag mal, wirklich alle, die ich so kannte, sind dort auch aufgetreten und haben einfach Neuigkeiten zu ihren aktuellen Entwicklungen, Forschungsentwicklungen, Ständen eben gegeben. Und Eli Lilly hat zum Beispiel eine tolle Nachricht mitgebracht, dass sie mit ihrem Alzheimer-Medikament Donanemab positive Auswirkungen feststellen konnten und so hier auch um 2/3 die kognitive Abnahme der Patienten bei Demenz eben erreichen konnten nach 18 Monaten nach der Einnahme dieses Medikaments. Das ist natürlich ein super Fortschritt. Das heißt, dass das man stimmt, hier, man kennt das ja von Demenzkranken, die dann durchaus immer wieder mehr abbauen, wie man so schön sagt. Und das wurde um ein Drittel verlangsamt, was natürlich ein Mehrwert ist für Patienten, aber auch für viel, die. Oder? Ja, na klar, ja. Es ist natürlich auch wirklich immer erschreckend, wie schnell das dann auch geht. Und insofern ist das für Patienten und natürlich auch für alle Angehörigen, die natürlich darunter auch sehr, sehr leiden, eine super Nachricht. Die Aktie war zweistellig im Plus, zu Recht, wenn das Medikament zur Zulassung kommen sollte, was noch ein ganzes Stück dauern kann, dann hat man hier natürlich nochmal einen richtigen Umsatzbringer auch bei Eli Lilly. Pfizer gab den Ausblick für 2021 bekannt und der war eher enttäuschend. 7% Umsatzwachstum wird erwartet. 13% waren aber vorher eben ja vorgegeben von den Prognosen. Das enttäuscht natürlich auch Anleger und so ging es dann auch für die Aktie etwas runter. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass ja eigentlich der Impfstoff deutlich Umsatzschub geben sollte.
Ja,
aber
richtig.
Philipp, du hast das schon gesagt, es sind natürlich auch andere Sachen, die bei Pfizer ganz große Rolle spielt im Umsatz. Und insofern
richtig.
Wirkt da mehr entgegen im negativen Bereich, als dass man hier sogar noch die Impfstoffherstellung erhöht hat um 50% mit BioNTech auf 2 Milliarden Dosen. Ja, also
Wahnsinn.
Doch schon ein doch recht hoher Ausblick. Illumina hat ebenfalls einen Ausblick für 2021 gegeben und der war auch nicht so berauschend. Liegt auch ein bisschen daran, dass man ja Grail übernehmen möchte und dass natürlich das auch ein bisschen auf das Ergebnis drückt, vor allen Dingen in Sachen Gewinn.
Ja.
Und auch, es ist auch das, ich sag mal, das Problem in diesem Ausblick. Und was noch viel wichtiger und viel, viel wertvoller ist, und das würde ich auch freuen als Bristol-Myers Aktionär,
yes.
Man hat zahlreiche Kooperationen eben aufgebaut und ausgebaut, je nachdem. Bristol-Myers Squibb, hier wird eine starke Kooperation stattfinden. Man wird auch mit Merck weiter zusammenarbeiten. Cura ist ebenfalls einer aus dem Bereich und noch einige andere mehr. Und das ist doch wieder super, denn hier kann man natürlich auch Daten austauschen und zusammen einfach tolle, starke Entwicklungen präsentieren. BioNTech und CureVac waren ebenfalls vor Ort. Oder was heißt vor Ort, das war ja eine Online-Konferenz, aber ebenfalls zugeschaltet und haben die ganzen Möglichkeiten mal aufgezeigt, was die mRNA-Technologie, die ja auch bei den Impfstoffen, die jetzt aktuell ja zur Thematik sind, was sie bewirken können und was sie erreichen können.
Richtig.
Und hier habe ich doch jetzt relativ frisch gestern noch bei Markus Lanz, da war der Gründer von CureVac da. Und das fand ich super, super spannend, wie er eben erzählt, ja, dass eigentlich so ein Impfstoff deswegen so schnell geht auf dieser Technologie, weil das doch auch ein relativ einfacher Virus ist. Aber bei Krebs zum Beispiel, weil das ist nämlich das Ziel, was CureVac, BioNTech und mit Moderna eigentlich verfolgen, Krebs zu besiegen mit einem Impfstoff. Und das dachte einer so, warum ist das noch nicht so weit? Weil ein Krebs einfach viel, viel komplexer ist, weil es sich immer wieder verändert, weil es sogar Abwehrstoffe gegen die körpereigenen Immunität oder gegen die eigenen Stoffe da auch bildet und insofern immer wieder sehr flexibel ist und auch doch für jeden Menschen anders. Und deswegen ist das eben eine Technologie, die es zwar besiegen kann, wo es aber eben noch deutlich mehr an Forschung benötigt, bis das umgesetzt wird. Aber dieser Ausblick ist natürlich super und hat mich zur Überlegung gebracht, auch CureVac mal auf die Strong Buy Liste zu setzen oder auch BioNTech, je nachdem, was man lieber hat, Hauptsache was aus Deutschland, denn das ist etwas, was man hier vielleicht in Deutschland wieder aufbauen kann, dass wir wieder die Apotheke der Welt werden,
wie wir es mal waren. Natürlich schön, mit Bayer
ja cool.
zusammen.
Böhringer Ingelheim, auch ein Begriff aus der Pharmabranche, ein großer Konzern, die kooperieren jetzt mit Google Quantum, die künstliche Intelligenz, und haben hier quasi die pharmazeutische Entwicklung mit Quantencomputern zu ermöglichen, um eben eine effizientere Molekulardynamik-Simulation zu ermöglichen. Das heißt, dass man hier sieht, Wirkstoffe und Wirkstoffe zusammen und eben jetzt nicht erst, ich sag mal,
so macht das Moderna ja auch.
Genau,
ähnlich,
künstliche Intelligenz und welche Wirkstoffe passen zusammen, zu was können das führen, das auch hier mit künstlicher Intelligenz quasi zu untermauern und eben computergestützte Wirkstoffdesigns und Modellierung zu ermöglichen. Finde ich ein super spannendes Feld.
Toll.
Allgemein natürlich ein Hoch auf die Pharma, dass dort auch Biotech natürlich, dass man hier Lösungen für die Zukunft, für die ganzen Krankheiten finden kann.
Also diese ganze Konferenz, finde ich persönlich, wird auch viel zu sehr unterschätzt.
Ja, gibt doch nichts in den Medien.
Ja, du es ist die Pharmakonferenz der Welt, wo bahnbrechende Neuerungen auch wirklich vorgestellt werden. Und es ist eigentlich traurig, dass man darüber in Deutschland kaum was liest, kaum was hört.
Ja.
Was man aber gehört hat die Woche ist, dass American Tower 31.000 Masten von der Telefonica-Tochter Telxius kauft. Telefonica will sich verschlanken, der spanische Telekom-Riese verkauft rund 31.000 Funkmasten seiner Tochter für 7,7 Milliarden Euro in bar an den US-Konzern American Tower. Neben deutschen Masten wird American Tower jetzt auch noch Masten in Spanien, Brasilien, Peru, Chile und Argentinien übernehmen. Und American Tower hat dann 183.000 Sendemasten und ist jetzt mit einer der größten Telekommunikationsinfrastrukturanbieter der Welt. Und mit diesem Deal wird man außerhalb von Amerika jetzt noch mehr aktiv und jetzt noch stärker in Europa. Bettina Deutscher, Telekom-Analystin der LBBW-Bank, sagt, der Verkauf ist eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Die Telekom-Konzerne senken ihre Schulden und die Käufer können mit stabilen Einnahmen aus der Vermietung der Türme rechnen. Wir beide sind ja selber in American Tower investiert. American Tower ist ja auch ganz schön zurückgekommen jetzt die letzten Wochen.
Ja.
Und ich denke, es wird American Tower nochmal wirklich gut tun, jetzt hier weiterhin zu wachsen, was sie ja auch schaffen. Und American Tower erhöht ja jedes Quartal bis jetzt die Dividende. Das finde ich auch ziemlich cool, weil hier dann natürlich der Zinseszins direkt reinkickt. Ich freue mich für American Tower, weil ich glaube auch, dass es wahrscheinlich ein ziemliches Schnäppchen ist. Die Telefonica ist ja doch arg gebeutelt, arg verschuldet, was auch hier einfach American Tower eine größere Macht gibt in der Verhandlung. Wie siehst du das?
Ja, super. Ne? Für unsere Position ist das super. American Tower, ja, wirklich auch ein 5G-Profiteur. Und für jene, die das noch nicht kennen, American Tower hat wirklich diese Funkmasten und vermietet die. Und im besten Fall sogar an 3 Provider pro Mast, was natürlich zu einem richtig starken Marge führt.
Richtig.
Und zudem muss man ja bedenken, dass die ganze 5G-Technologie viel mehr Masten benötigt, ja, also deutlich engermaschig auch. Und insofern ist das natürlich ein Riesenthema. Ich freue mich sehr und mich erinnert dieser Verkauf ein bisschen stark an Karstadt. Karstadt hat ja die Immobilien verkauft, wo sie drin waren, um ihre Schulden zu tilgen. Aber eigentlich war es halt nicht so clever. Aber es lag einfach daran, dass sie nicht gut finanziell aufgestellt sind.
Ja.
Und Telefonica ist ja in der gleichen Situation. Ja, sie brauchen Geld, um Schulden zu tilgen, zahlen aber gleichzeitig eine enorme Dividende, weil sie es natürlich müssen, weil die Anleger das erwarten.
Ja.
Also ich weiß nicht, ob das eher ein Abwärtsstrudel ist, den wir hier beobachten können. Also mal schauen und beobachten. Für American Tower soll das am Ende egal sein fast. Ja.
Ja.
Bei Renault gibt es eben einen neuen Chef. Der ist jetzt schon ein halbes Jahr im Amt. Und heißt Luca de Meo, ja, der war mal bei Fiat und der möchte Renault wieder auf Vordermann bringen und es ist auch kein Zufall, dass es jetzt geschieht, sondern Stellantis hat man letzte Woche schon besprochen, der neue große Konzern Fiat und Peugeot,
ja,
die da zusammengegangen sind und Renault muss natürlich dagegen halten und hier auch wieder ein bisschen mehr auf Zukunft setzen und jetzt heißt das Motto weniger Masse, mehr Rendite und das Umsatzwachstum ist also insofern jetzt Geschichte, ja, weil man jetzt sagt, okay, erstmal weniger runter, aber dafür wieder ein bisschen mehr Gewinn, mehr Rendite.
Ja.
Genau. Und man hat eben jetzt noch, ja, man hat ja natürlich mit Nissan diese Beteiligung mit 43,4% an Nissan und die sitzen ja noch tiefer in der Krise, weshalb man auch jetzt wieder relativ starke oder schwache Quartalszahlen melden musste zuletzt.
Ja.
Und ja, dann hat man ja schon den Verschlankungskur angekündigt, zahlreiche Entlassungen, Werksschließungen und ja, mal sehen, ob Luca de Meo wieder so erfolgreich ist und hier Renault auf Vordermann bringt. Er hat ja den Fiat 500, ja, ist ja doch recht häufig auch in deutschen Straßen
richtig
zu sehen.
Ja.
Richtig erfolgreich etabliert. Und jetzt heißt eben sparen, sparen, sparen für die Rentabilität. Und wenn einer sagt so, Mensch, Renault, da war doch was die Woche. Ja, was war denn da, Philipp? Da war Plug Power.
Ja.
Der Plug Power, das ist ja aktuell der Wasserstoff-Hype überhaupt. Und da gibt es eine Kooperation zwischen Renault und Plug Power. Sie wollen gemeinsam ein Unternehmen gründen. 50-50 von der, ja, von dem Halt, von der Holding. Ne? Also jeder hat 50%. Und sie möchten einfach bei Renault 30% der leichten Nutzfahrzeuge auf den Wasserstoffantrieb oder laufen lassen, ja, oder umstellen.
Mhm.
Und Frankreich kündigte ja auch an, 7 Milliarden Euro in die Wasserstofftechnologie zu investieren. Also auch wie Deutschland, die ja ebenfalls ein Wasserstoffprogramm aufgebaut haben. Und ja, Plug Power, wir haben es alle gesehen, ein Riesenkurssprung. Ein Riesenkurssprung, völlig abnormal. Es ging durch die Decke und hier möchte ich ganz, ganz stark darauf aufmerksam machen, dass man hier vielleicht Gewinne mal sichert oder zumindest absichert, beziehungsweise einfach mal verkauft. Leute, das ist eine absolute Bubble. Wir haben hier ein KUV von 100 und das muss man erstmal überhaupt in eine Leistung umlegen, was die jetzt bewertet sind. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist also rein fundamental müsste der Trend am Ende sein, um das zu rechtfertigen. Und dabei ist ja der Wirkungsgrad von Wasserstoff jetzt noch nicht unbedingt so bahnbrechend, dass er jetzt ja alles ersetzen könnte. Ja, daher wirklich Vorsicht. Es ist eine Bubble, vor allen Dingen nicht mehr einsteigen. Das ist es könnte wirklich ein Riesenfehler sein.
Ja.
Und ja, Philipp, ich weiß nicht, wie du das siehst mit Plug Power, aber ich möchte zur Vorsicht raten.
Also ich habe mal ein Interview gehört mit dem CEO von Plug Power. Ich glaube, das war letztes Jahr im Oktober bei $12. Und da war ich tatsächlich am Überlegen einzusteigen. Weil da hat er gesagt, wir werden durch die Decke gehen.
Ja, hat er ja recht.
Hätte sich ja gelohnt, ja. Was sich vielleicht auch jetzt bald lohnen wird, ist Siemens Energy und Siemens Gamesa wollen wasserstoffproduzierende Windräder bauen. Gemeinsam wollen Siemens Energy und Siemens Gamesa die Industrie mit grünem Wasserstoff versorgen. Der soll deutlich günstiger werden als bislang, weil direkt vor Ort der Wasserstoff produziert wird und dann wird der Wasserstoff über Pipelines direkt zu den Kunden weitergeleitet. In einem rund 120 Millionen Euro teuren Projekt planen die Partner eine Offshore-Windturbine, die bereits vor Ort, wie so eben erwähnt, den Wasserstoff erzeugt und über Pipelines an die Kunden weiterleiten soll. Über einen Zeitraum von 5 Jahren plant Siemens Gamesa dafür 80 Millionen Euro und Siemens Energy 40 Millionen Euro in die Entwicklung zu investieren. Ich finde, es ist ein cooles Konzept, es ist eine coole Idee, gefällt mir doch sehr gut. Und ich würde mich natürlich für Siemens Energy und auch für Siemens Gamesa Aktionäre freuen, wenn dieses Thema doch klappen würde. Wie siehst du das?
Ja, richtig, genau. Und hier sieht man natürlich auch, dass in den Medien und auch bei den Unternehmen direkt ankommt, dass Wasserstoff das absolute Hype-Thema ist, wo auch Kapital hinfließt. Daher möchte auch jeder dabei sein. Linde hat jetzt auch wieder ein neues Projekt hier für uns in der Nähe von Leipzig, in Leuna, was Großes geplant. Also das ist natürlich ein Thema, was sicherlich Zukunft hat, aber wo man wirklich aufpassen muss und genau hinschauen muss, dass man hier nicht total ins Fettnäpfchen tritt. Man kennt diese Hypes noch von Cannabis. Und auch von 3D-Druck zum Beispiel 2015 ist ja auch völlig eingebrochen. Also daher aus reiner Erfahrung Vorsicht. Übernahme. Fieber war ja letzte Woche. Ich habe 3 Übernahmen mitgebracht.
Und hab kein Fieber.
Du hast zum Glück kein Fieber. Gott sei Dank, sonst hätte ich wahrscheinlich noch weiter Abstand leben müssen. Ja, es ging auch weiter, denn man hatte diese Woche verkündet oder Couche-Tard. Das ist ein kanadischer Einzelhandelskonzern, ein großer, also wie bei uns jetzt hier, keine Ahnung, Kaufland ne, zum Beispiel.
Ja.
Die möchten die französischen Rivalen Carrefour übernehmen. Mhm. Und das mit einer unverbindlichen Übernahmeofferte von 20 Euro je Aktie.
Ja.
Das wäre dann eine Bewertung von 16 Milliarden Euro. Und Reuters meldete schon, dass das mit den 20 Euro pro Aktie ein bisschen knapp wird. Das wird wahrscheinlich nicht reichen und hier müsste man wahrscheinlich mal verhandeln. Mhm. Aber ich glaube, die Verhandlung wird gar nicht nötig sein, denn die Außenministerin von Frankreich legte schon ihr Veto ein und sagte, ich stelle mich gegen diese Übernahme und möchte den größten europäischen Einzelhändler in der derzeitigen Beteiligungsstruktur beibehalten.
Ja,
wir werden natürlich nationale Interessen ja weiterhin vertreten. Glas ist ein europäisches großes Unternehmen, ist mir aber als Aktie total unterm Radar, hätte ich nie auf dem Schirm, die zu kaufen.
Ich auch nicht.
Und ja gut, dass man jetzt vor den Kanadiern natürlich versucht, ein bisschen da zu schützen, kann ich vielleicht sogar ein wenig verstehen. Ja, ich weiß auch nicht. Aber auf jeden Fall wäre es ein riesen Merger gewesen mit 16 Milliarden Euro.
Das auf jeden Fall. Was auch ein Riesending wäre, wenn VW es endlich mal schaffen würde, Autos zu produzieren, die zukunftsfähig sind und Deutschland auch mit seiner Automobilindustrie in die Zukunft bringt.
Das war eine steile
harte These. Ist natürlich fast hier mein Flop der Woche geworden, aber es kommt noch schlimmer. VW weitet wegen Chip-Engpässen Kurzarbeit in Wolfsburg aus. Ich dachte, ich höre nicht und lese nicht richtig.
Ja, fehlt nicht das Rad, sondern der Chip.
Ja. Ach Gott. Viele Autohersteller kämpfen derzeit mit Nachschubproblemen bei Halbleitern. Volkswagen beantragt nun für weitere Fertigungslinien Kurzarbeit. Muss man dazu noch irgendwas sagen?
Ja, und das alles nur, weil die Software nicht passt, ne?
Ja, also wirklich.
Weil die Chips nicht da sind.
Betroffene Marken seien Fahrzeugen der Marken VW Pkw, Nutzfahrzeuge sowie Skoda, Seat, und in begrenztem Umfang auch Audi.
Also alle relevanten.
Ja, und das, was ich damals gelernt habe in meinem Studium, war, im Einkauf liegt der Gewinn.
Mhm.
Und das ist ja so ein bisschen so, auch wie bei unserem Impfthema im Moment. Haben wir genug Impfdosen, ja oder nein? Warum hat man nicht genug Halbleiter gekauft? Wo ist das Problem?
Ja, das ist eine gute Frage, was da wohl schiefgelaufen ist.
Also, nee.
Ist wahrscheinlich die fehlende Erfahrung, dass man eben immer nur ein Auto gebaut hat und eben jetzt nicht mehr nur oder so ein technisches Produkt, wie es eben jetzt tatsächlich mittlerweile ein Auto sein sollte oder auch in Zukunft eins ist. Das können andere offensichtlich besser. Schade, schade. Und ich glaube, VW muss hier Gas geben, denn die ersten Zahlen, die man gemeldet hat zu ID3 und auch zu den Vorbestellungen vom ID4 sind ja durchaus positiv. Ja, also hier scheint es ja schon eine gute Nachfrage zu geben.
Womit man auf jeden Fall profitieren kann, Marcel, ist, wenn man uns bei Instagram folgt
und
in unsere Facebook-Gruppe kommt. Und jetzt kommen wir zu Top und Flop der Woche.
Und jetzt erzählt mal, was sind eure Tops und Flops der Woche?
Mein Top der Woche ist Elon Musk will ja das Internet per Satellit auf die gesamte Welt bringen oder in die gesamte Welt, eher auch in die Entwicklungsländer und Regionen dieser Welt. Und ein Glück haben wir das vielleicht auch bald in Deutschland auf dem Land.
Ich wollte gerade sagen, Entwicklungsland.
Man weckt damit das Interesse der deutschen Telekom. Starlink kommt nach Deutschland. Mit der Technik könnte bald schnelles Internet auch auf dem Land möglich sein. Die Telekom spricht bereits mit dem Tesla-Schiff. Bei Starlink handelt es sich um eine Tochtergesellschaft von SpaceX, die Internet per Satellit anbietet. Es werden bereits konkrete Partnerschaften ausgelotet und eines davon soll mit der Telekom stattfinden. Die Telekom rechnete jüngst vor, und das hat mich doch ein bisschen erschreckt, dass es bis zu 70.000 Euro kostet, einen Kilometer Glasfaser zu verlegen. Und ich glaube, hier liegt eine große Chance. Leider nicht für die deutsche Telekom, sondern eher für Elon Musk mit SpaceX. Und man kann da nur neidlos Anerkennung geben und schenken und sagen, Herr Musk, Chapeau, guter Schachzug.
Für mich zu Recht der aktuell reichste Mensch der Welt.
Richtig.
Und das absolut zu Recht, denn er hat einfach viel mehr gemacht als so viele andere Menschen. Es ist wirklich stark, was er so alles auf die Beine stellt, ob das von PayPal war oder eben jetzt, ja klar, Tesla, das ist ja Wahnsinnsgeschichte, auch diese Rallye, die natürlich einen gewissen Hype mit hat und das muss man erstmal fundamental untermauern.
Ein würdiger Top der Woche.
Ja, das auf jeden Fall. Markus Koch hat das festgestellt, dass die verkauften Zahlen oder verkauften Autos in den USA von Tesla sogar rückgängig sind in den letzten 3 Jahren. Also man hat, eher stagnierend bis rückgängige Zahlen, Verkaufszahlen in den USA gehabt und ist eher dadurch gewachsen, dass man halt mehr Autos von den, also die 500.000, die man letztes Jahr verkauft hat, weltweit mehr verkauft hat, aber eben in den USA selber ist die Nachfrage nicht gestiegen. Gute Frage, ich weiß es nicht. Also hier scheint es entweder schon eine Sättigung zu geben für genau diese Fahrzeuge in der Preisklasse oder man konzentriert sich halt auf andere Länder. In Indien ist er jetzt auch gestartet. Schauen wir mal, wie es dort weitergeht. Aber ein Kind von Elon Musk ist auch PayPal und PayPal ist mein Top der Woche, denn sie haben es geschafft, jetzt sogar GoPay zu 100% zu übernehmen.
Wow.
Und GoPay, jetzt sagt er, was ist denn das?
Das
ist nämlich einer der Konkurrenten und Wettbewerber von Alipay und WeChat Pay. Und in GoPay einer der, es ist ein hart umkämpfter Markt und GoPay hat auch doch mittlerweile auch schon einen guten Stand. Und PayPal war erst nur zu 70% beteiligt und jetzt sogar zu 100%. Und das ist das erste Mal, dass ein westliches Unternehmen eine Lizenz hat, in China komplett als Finanzdienstleister zu agieren. Wow. Soweit ist es schon. Ich hätte es nicht gedacht. Ich finde es aber eine Riesengeschichte, weil natürlich PayPal davon extrem profitieren wird, zu 100% hier mit dabei zu sein. Und wenn sie es richtig gut anstellen, können sie auch Alipay und WeChat Pay zumindest etwas abgreifen und da vielleicht Marktanteile gewinnen. Wäre doch stark für alle PayPal-Aktionäre.
Also wir kombinieren eigentlich unsere beiden Tops der Woche zu einem Tesla'schen, PayPal'schen, SpaceX, Elon Musk.
Ja, wollte gerade sagen, einfach nur zum Musk-Top.
Ja, mein Flop der Woche sind Penny Stocks. Mhm. Marcel, das große Gezocke geht einfach los.
Ja,
es
macht mir Sorge.
Ob man das liest, ich mache Facebook auf und gleich, Leute, was soll ich denn kaufen? Plug Power hier noch. Okay, Plug Power ist jetzt kein Penny Stock mehr. Aber was haltet ihr von dem und dem? Der Kurs ist jetzt gerade bei 20 Cent angekommen. Soll ich jetzt noch rein oder ist das Thema völlig durch?
Ja, das ist
Leute. Wusstest du, dass am Montag, dem 11.01. 14,8 Milliarden Aktien gehandelt wurden in der USA?
Nee.
Das ist schon sehr viel. Ja. Es gab nur 8 Tage in der USA, weltweit, also 8 Tage, seitdem es den Aktienmarkt gibt und die Aufzeichnung darüber, an dem mehr Aktien gehandelt wurden. Und 20 davon, von 14,8 Milliarden Aktien.
Also 20%.
20%, ja nicht 20, 20% waren Penny Stocks.
Wow.
Was? Leute. Ich fand es ziemlich seltsam, sagt Salasui, der Co-Head von Trading, von Atermis Trading, und er sagte weiter, ich bin schon lange da, ich habe Leute in Chatrooms und Privatanleger gesehen, die sagen, wir können etwas Geld verdienen, es ist total einfach. Es besteht das Risiko, dass es nicht gut ausgeht. Und da bin ich voll und ganz dabei.
Ja.
Das wird nicht gut ausgehen, das ging noch nie gut aus. Und Markus Koch hat es ja auch gesagt, diese Bubble erinnert ganz stark an das Jahr 2000, an die Dotcom-Blase.
Richtig.
Und viele handeln ja gar nicht mehr in offiziellen Börsen. Also was heißt offiziellen Börsen, wie zum Beispiel die New York Stock Exchange, Xetra, Robinhood. Das geht ja auch viel mehr untereinander auch mit den Stocks. Oder wir handeln ja auch in Deutschland sehr viel an Quartrix und Lang und Schwarz, was ja auch per se nicht schlecht ist. Aber dennoch, ich bin ein bisschen schockiert, wie viel Geld im Moment in die ganzen Märkte kommt und irgendwie steht wahrscheinlich auf jedem Geld überall nur noch kaufen, 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 kaufen. Also ja. Ich weiß nicht.
Ja, die Gefahr, die ich hier sehe, ist, und wir haben ja dann doch schon ein paar Jahre Börsenerfahrung jetzt dann doch gesammeln dürfen und es war noch nie so der Zeitpunkt da. Also es gab immer so das Gefühl, auch durch Facebook, dass immer wieder neue Leute reinkommen, ja. Die natürlich auch immer Fragen stellen, die sich ganz normal oder die ganz normal sind für Anfänger. Ja,
anfangen wollen Anfang zu investieren, fragen. Aber es genau. Geht ja jetzt nur
noch. Aber hier geht es nicht mehr ums Investieren, ja. Hier sind jetzt ganz viele gekommen, die einfach das Zocken plötzlich für sich entdeckt haben am Aktienmarkt und das ist natürlich fundamental schwierig, also auch für den gesamten Handel. Das Problem ist, mit Unwissenheit gleich zu driften, ist halt relativ schwierig, wenn ich in die Fahrschule gehe. Ja. Und hier sieht man halt das Problem, dass man auch, ich sag mal im letzten Jahr, wenn man seit der Krise dabei ist, ist man ja verwöhnt worden mit extremsten ja. Wachstumsraten. Man denkt, es ist wahrscheinlich normal, dass man 20-30% Depotwachstum hat innerhalb von einem Jahr. Ist es eben nicht. Deswegen ist der Durchschnitt bei ja der Marktrendite bei etwa 8-9%.
Ja, das diesmal auch viel bei Facebook. Ah, ich bin jetzt 7% im Plus nach 12 Monaten.
Was mache ich?
Ich glaube ja. Jetzt, ich muss hier raus. Das Unternehmen hat keine Zukunft mehr.
Ja. Ja, es ist das wirklich? Ist eben wirklich etwas, was mir sehr große Sorgen bereitet. Und wenn es jetzt schon auf die Penny Stocks geht, heißt es ja auch, und das finde ich, also ist für mich relativ leicht abzuleiten. Ist zu viel Geld
im Markt, oder?
Na, es kann auch einfach sein, dass die Menschen, die dann keine Ahnung haben oder dieses Dump Money die reinnehmen, die haben keine Ahnung und ja. Denken, dass so eine Aktie immer bei Null anfängt wahrscheinlich. Ja? Ja. Also wenn eine Aktie 50 Cent kostet, ist sie noch so billig, dann kaufe ich jetzt eben die wird mal irgendwann zu 100 Euro gehen. Ist natürlich Quatsch, ja. Die Penny Stocks sind nicht umsonst Penny Stocks. Vorher lieber mal googeln oder das Geld investieren in ein ordentliches Buch, wo man vielleicht auch mal was lernt. Richtig. Und vor allen Dingen nicht dieses Gezocke, sondern langfristig den Markt hier irgendwie mitnehmen. Und das ist etwas, was mir schon sehr, sehr große Sorgen bereitet, weil man das eben so stark, und du sagst es selber, auch es zeigt auch Black Power, dieser Hype. Da gibt es immer noch Menschen, die da freudig dazu kaufen.
GameStop, halt, mega bekanntes Beispiel jetzt die Woche. Wir haben es ja fast mal angeschaut bei Reddit, da gibt es ja richtige Foren, die einfach nur sagen, kaufen, 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 kaufen und wir machen hier alles platt und da, bye, 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 bye und und guck mal, was wir jetzt hier alles machen und dann hypt man den Kurs von einem Unternehmen, das in Geschäften seine Spiele verkauft.
Ja, was ein Zukunftsmodell.
Ja, also.
Ja, es ist sehr, sehr bedenklich und ich habe auch nichts gegen Zocken. Also wer das möchte, kann das gerne machen. Ich finde es nur bedenklich, dass es jetzt so viele werden und dass es eben auch so viele trifft, die dann sagen wieder, falls es dann in die Hose geht, wenn diese Bubble platzt, Aktienmarkt, ne, da verliert man ja nur Geld, das ist gezockt.
Ich brauche einen Riester.
Also das ist genau der Grund, warum Aktien so verpönt sind in Deutschland und das
und auch wieder werden. Mich.
Ja,
also,
das
wir haben ja passieren. Immer mehr und mehr Aktionäre, aber das sind Spekulanten,
das sind keine Aktionäre. Genau, es sind die Gamer und Zittrichen, die das, wie gesagt, der das machen möchte, ist super, keine Frage, macht, was er wollt. Ist ja euer Geld, euer selbstverdientes und wenn es nicht für die Altersvorsorge bestimmt ist, sondern zum Zocken, ist es ja auch okay.
Aber dann könnt ihr uns auch ordentlich viel Geld spenden. Link dazu gibt es natürlich auch in den Shownotes. Wir können das auch für euch verzocken. Keine Richtig. Angst.
Genau, bei Flop, mein Flop ist Visa. Hm? Ja, eigentlich ist es ja ein Top-Unternehmen, ja.
Du bist selber investiert, Achtung,
sicher, Disclaimer. Sicher, ich bin selber investiert. Ich sehe es aber gerade als Flop und zwar, weil die Übernahme von Blade nicht funktioniert hat. Da kann jetzt Visa nicht viel dafür, es kann auch Blade nichts dafür. Und nur die Sache, dass das halt nicht geklappt hat, ja. Nach einem Jahr, nachdem man es angekündigt hat, Blade zu übernehmen für 5,3 Milliarden Dollar. Das ist ein Fintech-Startup. Und das bietet halt die Software, um noch, ich sag mal, deutlich mehr zu partizipieren von digitalen Zahlungs-Apps, wie zum Beispiel PayPal's Venmo oder TransferWise und was es alles so gibt. Und damit hätte Visa diese Macht gehabt, wirklich von nahezu allen, also Zahlungen, zu profitieren. Und das war natürlich ein Dorn im Auge für das Justizministerium geile der USA. Idee, ne? Eigentlich eine geile Idee, ne? Schon ein cleverer Trick. Komm, wir probieren es mal und übernehmen die jetzt mal. Dann verdienen wir sogar, wenn ein Mastercard noch was hat.
Ja. Oder American gut. Express. Oder,
genau. Eigentlich eine clevere Geschichte, aber klar, es ist am Kartell gescheitert oder am kartellrechtlichen Bedenken. Und das muss man ja objektiv betrachten, auch berechtigte Bedenken. Aber nichtsdestotrotz,
was, dass für du das Visa, sagst?
Ja, manchmal muss man, der Rahmen muss ja gesetzt sein für einen fairen Wettbewerb und wenn der unfair wird, ist es auch Quatsch. Das bringt ja auch am Ende keinen weiter. Deswegen finde ich das völlig in Ordnung, es ist trotzdem ein Flop natürlich für Visa, denn man hat jetzt ein Jahr lang die Hoffnung gehabt, aber für alle Visa-Aktionäre. Ich kann Visa jetzt einfach
sagen, dass sie Bitcoins direkt kaufen.
Es ist ja nicht schlimm. Philippe Wieser, Aktionär, denn man arbeitet mit Blade nach wie vor ordentlich zusammen. Ja. Man möchte zusammen groß werden und man hat zwar jetzt nicht diese, also man ist immer noch beteiligt, aber man hat eben jetzt nicht die komplette Übernahme. Mein Gott, dann muss halt Blade an die Börse gehen und dann wird der prozentuale Ansatz von Wieser wahrscheinlich
oder
auch
man kauft
deutlich
dann
stärker.
Über die Börse.
Und kauft dann vielleicht auch Blade, je nachdem. Wir werden sehen. Allerdings Fintech haben wir die Woche gesehen, Affirm-IPO. Ging gleich am ersten Tag durch die Decke, fast 100%, am nächsten Tag auch gleich nochmal hoch.
Ja.
Ach, was für ein...
Kaufen.
Kramer sagte, ja. Die Börsianer lieben Fintechs und das hat man offensichtlich gesehen. Ich habe leider nichts bekommen.
Ja, weil alle davon ausgehen, dass sie das nächste PayPal oder das nächste Visa wären.
Genau, und naja, vielleicht ist es dann Blade auch so. Und wenn jetzt schon 5,3 Milliarden Dollar die Übernahme gewesen wären, die dann an die Börse kommen, kann ich mir vorstellen, wo die Bewertung dann hingehen könnte.
Na gut, dann... Bevor wir jetzt zum Thema der Woche kommen, ein kurzer Werbespot. Das Arbeitsleben geht ja langsam wieder los und die Freizeit, um zum Beispiel Bücher zu lesen, wird weniger. Hier bietet unser heutiger Werbepartner Blinkist eine starke Lösung.
Mit Blinkist erhältst du die Kernaussagen von über 3000 Sachbüchern auf dein Smartphone. So kannst du dir das Wichtigste aus deinem Sachbuch in etwa 15 Minuten anhören oder durchlesen. Du erhältst Zugriff auf neueste Ratgeber, zeitlose Klassiker oder viel diskutierte Bestseller aus mehr als 25 Kategorien, wie zum Beispiel Produktivität, Psychologie, Wissenschaft und persönliche Entwicklung.
Außerdem erfährst du wertvolle Tipps, Tricks und Lifehacks am Ende vieler Titel für deinen Alltag und deinen Beruf. Natürlich gibt es Blinkist auf Deutsch und Englisch. Wenn du Interesse hast, Zeit zu sparen, dann erhältst du unter blinkist.de/mvi 25% auf das Jahresabo von Blinkist Premium. Marcel, wo nutzt du eigentlich Blinkist?
Blinkist nutze ich auf dem Weg zur Arbeit und beim Joggen.
Was ist eigentlich deine Lieblingskategorie?
Natürlich Börse und Geld.
Und dein Lieblingstitel?
Die Kunst, über Geld nachzudenken vom legendären André Costolani.
Wusstest du, jeden Monat kommen ca. 40 15-minütige Blinks hinzu? Wenn dir die 15 Minuten nicht reichen, kannst du auch tiefer in das Thema einsteigen und das Hörbuch in voller Länge bei Blinkist anhören. Im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für Hörer unseres Podcasts auf blinkist.de/mvi gibt es 25% auf das Jahresabo Blinkist Premium. Ihr könnt vorher natürlich alles ausgiebig 7 Tage lang kostenlos testen.
Nochmal der Link. Blinkist.de, blinkist.de/mvi.
Und sagt mal, worum geht es heute?
Dann kommen wir zum Thema der Woche und das ist Peters Depot. Und ja, wir haben mit dem lieben Peter auch telefoniert.
Genau.
Und ich würde sagen, da hören wir doch gleich mal in das Telefonat hinein. Und dieses Gespräch haben wir natürlich vorher aufgezeichnet für euch.
Richtig. Viel Spaß.
Peter Merkle.
Hallo Peter, schön, dass du da bist. Für alle diejenigen, die dich noch nicht kennen sollten, wäre es lieb, wenn du dich noch einmal vorstellst.
So, ich darf heute also auch mein Depot mal vorstellen, beziehungsweise ich bekomme ein Depot geröstet von den beiden hier. Dann zu meiner Person. Mein Name ist Peter Merkle. Ich bin fast 33 Jahre alt und bin eigentlich Analytiker in der Chemie.
Peter, schön, dass du da bist. Sag unseren Hörern doch mal, woher hast du dein Wissen und wie ist deine Strategie?
Meine Expertise, was Aktien etc. angeht, habe ich mir tatsächlich alles selber beigebracht. Und ja, wie gehe ich bei der Aktienauswahl vor? Also, ich bin ein Anhänger des Value-Ansatzes, kann man wohl definitiv sagen. Und neben dem wahrscheinlich bestbekannten Beispiel Warren Buffett kann ich als ein maßgebliches Vorbild noch Personen wie beispielsweise Markus Elsässer anbringen. Also die mir mit ihrem Ansatz und ihrer gesamten Art eigentlich sehr sympathisch entgegenkommen. Und basierend auf dem Ansatz, dass ich möglichst lange in Unternehmen, in gute Unternehmen investiert sein will, habe ich mir eine eigene Strategie zurechtgelegt und ein eigenes Vorgehen herausgearbeitet im Laufe der letzten, sagen wir, etwa 5 Jahre.
Lieber Peter, warum machst du das alles?
Warum mache ich den ganzen Spaß? Also frei nach dem Film Man in Black mache ich den ganzen Spaß, weil ich die Besten der Besten der Besten suche. So in aller Kürze. Und Ich habe eigentlich keinen speziellen Schnittmusterbogen für Unternehmen, den ich anlegen könnte. Ein Unternehmen ist für mich dann gut, wenn das Gesamtbild stimmt, sage ich mal. Beispielsweise könnte ich pauschal sagen, ich suche nach Unternehmen mit möglichst niedriger Verschuldung, was ich immer als positiven Aspekt bewerte. Allerdings gibt es tatsächlich auch Unternehmen, bei denen man sagen könnte, gut, die generieren dermaßen viel Cash bei einem unglaublich soliden Geschäftsmodell und einem möglicherweise sehr gut arbeitenden Management, dass das eine höhere Verschuldung rechtfertigen kann. Das bedeutet, ich habe keine Vorlage oder kein genaues Schema, was ein gutes Unternehmen exakt ist. Ich richte mich nicht nach bestimmten Kennzahlen, sondern ich erarbeite tatsächlich eine Gesamtschau eines Unternehmens, also ein stimmiges Gesamtbild muss dabei herauskommen. Wer meine Artikel kennt, der weiß, dass ich dabei ziemlich detailversessen vorgehe und im Laufe dieses Prozesses, wenn ich mich mit einem Unternehmen beschäftige, kristallisiert sich dann heraus, ob es ein gutes Unternehmen ist. Also ich leiste im Weiteren für meine Artikel natürlich eine gewisse Recherchevorarbeit. Das läuft dann darauf hinaus, mir die Geschichte, das Management, wie hat sich das Unternehmen in vergangenen Krisenzeiten eventuell geschlagen, solche Sachen, das alles rauszuarbeiten und daraus dann ein Gesamtbild zu erarbeiten und mögliche Szenarien zu entwickeln, wie könnte sich das Unternehmen bei möglichen Schwierigkeiten, bei eventuell prognostizierten Entwicklungen, bei fortschreitendem technischen Fortschritt entwickeln. Wie könnte sich das Unternehmen dabei enthalten? Das bedeutet, das ist ziemlich variabel, was da dann am Ende dabei rauskommt und es muss dann am Ende das Gesamtbild stimmen. Das ist für jeden Investor wahrscheinlich etwas anderes. Und wenn ich sage, das ist für mich ein gutes Unternehmen, dann wird es wahrscheinlich mehr als genug Leute geben, die sagen, dass sie da völlig andere Kriterien anlegen. Deswegen ist für mich ein Unternehmen immer sehr individuell zu betrachten. Und zwar höchst individuell. Das erklärt auch meine ziemlich starke Neigung, ins Detail zu gehen, weil ich nämlich versessen darauf bin, möglichst viele Informationen zusammenzufassen, um dann am Ende eine möglichst fundierte Entscheidung darüber treffen zu können, ob ein Unternehmen nach meinem Dafürhalten gut ist. Bei einigen wird es wahrscheinlich bekannt sein, wenn man mit Bekannten, die sich in der Materie nicht ganz so konkret auskennen, darüber spricht, dass es immer wieder dazu kommt, es ist mir viel, das alles durchzulesen und diese ganzen Informationen durchzuarbeiten. Meine Herangehensweise ist dann eine gänzlich andere. Ich sage immer, egal wie viel ich über ein Unternehmen gelesen habe, es gibt bestimmt noch irgendwo einen Punkt, den ich nicht überblicke oder den ich noch nicht gelesen habe. Das ist praktisch eine Art Datensucht, die man schon so nennen könnte. Also bewerte ich ein Unternehmen praktisch immer anhand einer, wie ich ausgehe, nicht kompletten Datenlage. Deswegen ist für mich auch das Ansetzen von Sicherheitsmargen eigentlich Usus. Oder wenn ich ein bestimmtes Szenario entwickle, was ich ja meistens mache, entwickle ich diese Szenarien immer unter der Annahme, dass ich mich auf jeden Fall auch irren könnte und gehe entsprechend konservativ dann bei Wachstumsannahmen etc. pp. Vor, um kein zu optimistisches Bild zu bekommen. Es ist leichter, sich nach unten zu irren, als wenn man dann nach oben falsch liegt. Das ist eigentlich so, wenn man im Großen und Ganzen sagen will, mein Ansatz. Er bezieht sich auf jeden Fall auf eine konkrete Fundamentalanalyse. Das heißt, ich wurstel mich durch das komplette Zahlenwerk, soweit ich das mit dem mir verfügbaren Wissen, das ich auch ständig ausbaue, überblicken kann. Würde man mich jetzt nach den konkreten Zahlen beispielsweise einer Versicherung oder von Banken fragen, würde ich passen. Das ist eine Materie, die dermaßen komplex ist, dass ich sie unter Garantie nicht vollständig überblicken werde. Bei anderen Geschäftsmodellen, ich nenne jetzt mal eins meiner Lieblingsunternehmen, Games Workshop, bezieht sich auf Modellbau, ein Thema, für das ich immer zu begeistern bin. Wer eventuell meinen Instagram-Account kennt, der weiß, dass ich begeisterter Modellbauer bin. Das sind Geschäftsmodelle, mit denen ich mich auskenne. Ich kenne nämlich nicht nur Games Workshop, ich kenne auch die Lage der Konkurrenten. Ich weiß, was am Markt ist und kann dieses Marktsegment sehr gut einschätzen. So zumindest meine Selbsteinschätzung über mich. Wohlgemerkt, die auch wieder fehlerhaft sein kann. Aber anhand dessen, wo ich gesehen habe, okay, es gibt ein Marktsegment, mit dem ich mich sehr gut auskenne. Es gibt ein Unternehmen, das nahezu alle meine Wunschkriterien erfüllt, war Games Workshop und ist es bis jetzt eigentlich immer noch eins meiner besten und größten Investments. Gut, also man merkt, es ist ein sehr, sehr breit aufgestellter Prozess, der bei mir da durchgeht. Jeder liest sich meine Artikel durch und sieht, okay, sie ähneln sich teilweise. Also es ist, meine Artikel spiegeln eigentlich so mein Vorgehen wider. Es ist mein Bauplan für ein Vorgehen bei einer Fundamentalanalyse. Das heißt Geschäftsmodell, dann die Geschichte. Wie ist das Management aufgestellt? Gibt es irgendwas Nennenswertes, was das Management in den letzten Jahren oder Monaten verbockt hat? Die News dazu. Und erst dann kommt die gänzliche Analyse der Umsätze, der gesamten Zahlenwerke etc. etc. Und zum Schluss dann noch mögliche Bewertungen anhand verschiedenster Szenarien und verschiedenster berechneter Methoden. So kann man ungefähr mein Vorgehen beschreiben.
Peter, sag mal, wie kommst du auf gute Investitionen?
Wie bereits gesagt, entweder mit Marktsegmenten, mit denen ich mich sehr gut auskenne, wie der Beispiel Modellbaum, oder die einem ständig über den Weg laufen. Was man von anderen hört, spielt da auch teilweise mit rein, wo ich mich dann inspirieren lasse, mir Unternehmen mal genauer anzusehen. Und natürlich auch diverse Aktienscreener. Es gibt eine Vielzahl von Screenern, wo ich einfach mal sage, anhand von fundamentalen Daten, gut, ich möchte jetzt diese und jene Kennzahl auf jeden Fall auf einem bestimmten Niveau oder darüber bzw. darunter haben. Beispielsweise Verschuldung soll einen bestimmten Prozentsatz nicht überschreiten, Margen sollen einen bestimmten Teil nicht unterschreiten und mache anhand dessen eine Vorfilterung und picke mir dann einzelne Unternehmen heraus. Beispielsweise über zusammenfassende Seiten wie Guru Focus kann man dann immer schön bestimmte Zahlen sich dann mal zu Gemüte führen und mal eine summarische Sammlung dessen machen, ob das Unternehmen, mal abgesehen vom Geschäftsmodell, von seinen vorgelegten Fundamentaldaten überhaupt für mich interessant ist oder ob es K.O.-Kriterien gibt, die mich schon sagen lassen, nein, dieses Unternehmen werde ich mir gar nicht erst anschauen, ich spare mir die Zeit für interessantere Kandidaten. Und von da aus beginnt dann, wenn ich ein Unternehmen gefunden habe, wo ich in den ersten 10 Minuten sage, ja, es interessiert mich, und das setze ich mal auf meine Liste, mir näher zu Gemüte zu führenden Unternehmen, dann beginnt für mich bei einem Kandidaten der groß angelegte Rechercheprozess. Ich nehme teilweise Wikipedia als Grundquelle, um zu gucken, gut, okay, was da drin steht, interessiert mich das überhaupt. Gehe allerdings dann wesentlich tiefer, suche mir andere Enzyklopädien, klappere sämtliche Quellen ab, klappere das Unternehmen selber ab, befrage die Investor Relations und suche mir alles heraus, was ich über die Geschichte des Unternehmens finden kann. Ich halte nämlich Wikipedia für gut als Baustein für den Anfang, für eine tiefen Recherche allerdings größtenteils ungeeignet, bestenfalls dafür, um eventuell Lücken zu füllen. Meistens läuft es eher darauf hinaus, dass man bei Wikipedia verschiedenste Lücken zu füllen hat. Aber das ist dann ungefähr der Prozess, wie er bei mir dann abläuft. Wie gesagt, wer mein Vorgehen sich genau ansehen will, liest sich einfach einen Artikel durch. Das ist der Leitfaden, wie ich vorgehe. Das war es eigentlich dann zu meinem Vorgehen. Wenn ich mich dann einmal für ein Unternehmen entschieden habe und sage, ja, ab diesem oder jenem Wert ist das Unternehmen für mich interessant, habe ich dann auch keine Hemmungen, dort zu investieren, beziehungsweise bei für mich günstigen Gelegenheiten dort nachzukaufen. Da viele Unternehmen immer relativ teuer sind im Vergleich zu dem, was ich mir als fairen Wert oder faire Preisspanne ausmale, gehe ich auch teilweise einfach mal her und sage, gut, ich investiere jetzt eine kleine Position und baue diese eventuell sukzessive aus oder lege direkt auch weitere Orders bei meinem Broker hinter, zum Beispiel, dass ich sage, okay, 5% unter meinem Einstiegspreis möchte ich eine weitere Position nachkaufen. Das ist im Prinzip mein Vorgehen und meine Strategie bezieht sich dann tatsächlich darauf, diese Unternehmen, die ich dann gerne in meinem Depot halte, auch immer weiter zu behalten und mich von kurzfristigen Schwankungen dann nicht beeindrucken zu lassen, sondern wenn ich weiterhin sage, das Unternehmen ist für mich ein hervorragendes Unternehmen, sukzessive Aktien dieses Unternehmens einzusammeln und damit meinen Anteil an dieser Firma immer weiter und kontinuierlich auszubauen. Das war im Prinzip mein Vorgehen. Und ich hoffe, ich konnte ein paar Leuten einen Einblick darüber verschaffen, wie ich bei der Aktienauswahl und bei der Analyse jetzt mal im Groben vorgehe. Es waren jetzt bloß ein paar Minuten, die ich jetzt mal darüber referieren konnte. Wie gesagt, wer nähere Details will, er liest meine Artikel. Er/sie liest meine Artikel und weiß dann im Prinzip genau, wie mein Vorgehen ist, welche Details ich betrachte. Und es finden sich ja dann auch diverse Verlinkungen über Quellen, die ich nutze. Ich hoffe, ich konnte einigen einen kleinen Einblick geben.
Vielen lieben Dank, Peter, dass du uns so einen tollen Einblick in deine Strategie und in deine Person gewährt hast. Ich würde sagen, wir beenden jetzt das Gespräch und Marcel und ich schauen uns mal dein Depot en Detail an. Vielen lieben Dank, Peter, dass du dich bereit hast, dieses Telefonat mit uns zu führen. Und ich denke, er hat uns doch einen sehr genauen Einblick in seine Strategie gegeben. Das Schöne ist jetzt, er hat all seine Unternehmen und das ist jetzt auch die Quelle unserer weiteren Unterhaltung natürlich als Artikel zusammengefasst. Der Link dazu gibt es in den Shownotes, dazu gibt es sogar seine Watchlist, seine Strategie, also alles nochmal zum Nachlesen. Und Marcel, wusstest du, dass er einen Depotanteil von einem Asset hat in Höhe von 20,9%? Und das sind liquide Mittel. Ja. Also Peter hält rund ein Fünftel seines kompletten Depots als Cash. Finde ich gar nicht mal so uninteressant, weil dann kann man natürlich immer relativ gut nachkaufen.
Genau, oder? Das passt zu seiner Strategie. Ja, ist also nicht all in, sondern hat hier tatsächlich immer auch Reserven, um eben Rücksätze zu nutzen, um da seine Positionen aufzustocken. Das ist stringent und das macht auch total Sinn. Ja, gefällt mir gut.
Weiter geht es dann mit 11,9% und das ist etwas, was wir beide gar nicht im Depot haben. Peter hält Edelmetalle.
Genau, ja.
Finde ich doch sehr viel, knapp 11% oder fast 12% des gesamten Depots machen hier Edelmetalle aus. Ich glaube, das ist vielleicht wahrscheinlich so ein kleiner Hedge gegen die Inflation, oder?
Ja, kann durchaus sein, ja, dass er da natürlich auch einfach diversifiziert, was ja total legitim ist, machen viele und es ist auch nicht falsch. Und insofern ist das doch da eine weitere, also wir sind jetzt quasi 32% knapp besetzt. Ja. Besetzt für ein Drittel, was eben jetzt nicht investiert ist in Aktien. Oder dann eben mit liquiden Mitteln oder eben
Edelmetalle. Aber macht durchaus Sinn, finde ich persönlich. Ja, also man kann, das ist, wenn es einen ruhig schlafen lässt, warum nicht? Für mich wäre es nichts, 20% Cash auf dem Konto liegen zu haben. Aber na gut, er hat dann natürlich immer den Vorteil, er kann jederzeit auch mal kaufen, was er kaufen möchte.
Genau, und hat auch eine andere Strategie als wir. Ja. Das muss man auch sagen. Ja, wir sind da anders unterwegs und er ist dann halt in ruhigen Fahrgewässern, finde ich allgemein gut. Er lässt sich da nicht verleiten in dieses Spielerische hinein. Ne? Da
sagt, genau, okay, jetzt mache ich jetzt mal das. Jetzt habe ich Geld, jetzt muss gekauft werden.
Jetzt muss ich das mal machen. Er lässt sich da selber nicht unter Druck, bleibt da ganz ruhig, sondern macht da zwar eigentlich wirklich genau sein Ding und das gefällt mir super gut. Kommen wir zur ersten Position. Das ist seine größte Position. Ja. Mhm. Das ist Games Workshop.
Hat er ja gerade auch schon angesprochen, dass das so sein Hobby auch ist und er macht sein Hobby zum Beruf. Er ist ja natürlich Unternehmer.
Ja, ihm gehört das ganze Unternehmen.
Also nicht 10,8%, wie es ein Anteil im Depot ist. Aber das finde ich doch, es ist interessant zu sagen, dass man jetzt mit 10,8% eine Depotposition hat mit einem Unternehmen, was kein Large Cap ist, sondern wahrscheinlich ein Small oder ein Mid Cap.
Ja.
Es gibt eine ausführliche, hervorragende Analyse von Peter natürlich auch. Link dazu gibt es in den Shownotes.
Wer das Unternehmen nicht kennt, vielleicht Warhammer ist sicherlich den ein oder anderen mal ein Begriff gewesen oder schon ein Begriff. Und insofern versteht das Peter super und ich glaube, da ist er auch sehr tief drin und deswegen auch überzeugt von diesem Unternehmen und was alles dahinter steht, was wir vielleicht gar nicht einschätzen können, weil er einfach viel tiefer in der Thematik drin ist.
Ich könnte mir vorstellen, er freut sich jedes Mal, wenn er dort Figuren bestellt zum Bemalen, zum Spielen, dass er natürlich einfach einen Return on Investment ein bisschen hat, ne?
Ja, richtig, genau. Ja, da, doch, auf Instagram sieht man da ja auch immer wieder mal doch interessante Bilder. Ja, und die größte, zweitgrößte Position ist dann auch schon Nvidia.
Mit 8%? Das ist schon stark. Ich hätte gern Nvidia selber bei mir im Depot, aber 8% ist schon eine ordentliche Hausnummer.
Ja,
aber und ich glaube, er hat auch mal geschrieben, er ist ordentlich im Plus mit dieser, mit dieser Position.
Ich glaube, diese Position ist vor allen Dingen gewachsen in diese Höhe, in diese prozentuale ja, Brisanz. Ich glaube, das ist mit Nvidia auch machbar gewesen. Die Rallye war ja da und so wird auch relativ schnell mal aus einem, ja, 3% Anteil auch mal ein 8% Anteil, wenn das alles ganz gut läuft.
Ohne nachzukaufen.
Ohne, dass man da nachkaufen müsste, wenn man das denn nicht wollte.
Weiter geht es.
Finde ich super. Hat natürlich riesen Zukunft. Nvidia ist in so vielen Gebieten unterwegs. Haben wir öfter schon angesprochen. Nvidia macht man, glaube ich, langfristig. Nichts falsch. Jetzt wird spekuliert, ob die ARM-Übernahme vielleicht sogar platzen wird. Das wäre natürlich schade für Nvidia, aber wird jetzt auch nicht zu allzu großen Abverkäufen führen, würde ich jetzt mal prophezeien.
Weiter geht es dann. Mit 6,2%. Auch dazu hat er eine Analyse geschrieben. Also alle seine Analysen verlinken wir natürlich auch in den Shownotes.
Ja.
Stryker, sie machen Trageliegen, aber natürlich auch ganz viele Implantate.
Genau.
Und sind da auf einem tollen Wachstumskurs. Es gab eine super Chance, während Corona dort einzusteigen, auch mal zu einer fairen Bewertung. Ich habe es leider verpasst, war aber wirklich am Überlegen, ob ich da jetzt reingehe, aber auch nicht so schlimm. Ich bin beim Implantatthema, der decke ich persönlich in meinem Depot mit Johnson & Johnson ab. Du hast Stryker sogar im Depot, ne?
Genau, ja, schon seit längerem und das läuft auch sehr gut und ich glaube, das sieht auch Peter, dass man hier natürlich mit künstlichen Gelenken und die Gesellschaft wird immer älter und dann macht das natürlich total Sinn, dass auch die Lebensqualität der älteren Gesellschaft durchaus steigen soll und das eben auch mit einem fitten Leben, mit einem, ja, mit einer guten künstlichen Hüfte oder einem super Kniegelenk, bis hin zur kleinsten Schraube übrigens, was ja manche auch nach Knochenbrüchen implementiert bekommen haben und insofern, ich glaube, bei Stryker macht man langfristig da nichts falsch. Es ist wirklich eine super Analyse, habe ich auch einmal durchforstet. Als nächstes auch einer unserer Lieblinge hier im Depot mit 5,1% Anteil, Microsoft. Ja, macht man was falsch mit Microsoft? Ich würde sagen, nein.
Tech, Homeoffice, Gaming, Cloud.
Workflow.
Es ist eigentlich alles dabei.
VR ist dabei, haben wir festgestellt.
Und sie sind einfach enorm stark in diesen ganzen Segmenten und sie haben eine hohe Marge, sie machen Aktienrückkäufe, sie erhöhen die Dividenden, es ist ein tolles Qualitätsunternehmen.
Die Cloud ist die Cloud. Wahnsinn.
Und jeder, der vor Jahren bei Microsoft, als sie noch bei einem KGV von 14 bis 13 standen, da reingekommen ist, kann man nur sagen, herzlichen Glückwunsch, ich habe es damals leider nicht gemacht, weil mir die Fantasie bei Microsoft gefehlt hat und dann auf einmal ist sie gekommen, jetzt habe ich sie auch im Depot. Und denke aber auch nicht mehr daran, sie zu verkaufen. Ein weiteres Unternehmen, das du ja auch im Depot hast. Und ich bin ja so heiß drauf. Deswegen auf jeden Fall bald in unseren neuen Depotrückblick einschalten. Wenn ich es schaffe, steige ich da bald ein. Das ist die T. Rowe Price Group, einer der größten Vermögensverwalter der Welt. Aber so ein bisschen unter dem Radar.
Ja.
Es ist ja auch kein BlackRock. Aber sie sind jetzt auch in das ETF-Business eingestiegen. 4,7%. Ich erwarte hier doch noch viel, 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 viel. Auch dazu gibt es eine Analyse. Link dazu natürlich wie immer in den Shownotes. Und sie sind auch in unserem The Future Starts Now Wikifolio, habe ich sie mit reingewählt. Tolles Wachstum, tolle KGV-Bewertung, da bin ich auch bei Peter und auch sein Artikel ist super toll. Du bist ja auch schon länger investiert.
Genau, ich habe erst danach investiert, als ich die Analyse von Peter gelesen habe.
Ja.
Das hat mich total überzeugt und als es mir eben aufgefallen ist bei T. Rowe Price, als ich doch ein oder anderen Wachstumsunternehmen unter die Lupe genommen hatte, wer denn da schon gewisse Anteile
dabei, ne?
investiert hat, ist tatsächlich T. Rowe Price ganz häufig mal mit so 3, 4, 5 bis 8% auch mal dabei. Mhm. Das heißt, man hat schon indirekt investiert in gewisse Unternehmen und kann davon schon profitieren. Das ist so, ich sag mal so, dieser ETF für all die Unternehmen, die ich mir nicht alle kaufen kann.
Ja, noch nicht.
Das ist eben doch sehr, sehr schön. Und insofern das vierte Unternehmen in Folge, was ich auch im Depot habe.
Oh, weiter geht es mit Parker Hannifine. 4,3%, ein tolles Unternehmen. Sie machen viele Hydraulikteile, viele Komponenten, die einfach in der Industrie unabdingbar sind, sind auch sehr robust. Auch dazu gibt es wieder eine Analyse. Also ihr merkt, der Peter, der analysiert vorher, das teilt dieses Wissen mit uns, finde ich super.
Ja.
Anschließend Cisco, 3,7%. Cisco hat meines Erachtens nach jetzt wieder so einen fairen Wert erreicht, war lange Zeit unterbewertet. Da ist natürlich die Fantasie Netzwerkinfrastruktur.
5G,
aber auch natürlich Webex.
Ja, stimmt.
Das ist auch ein Riesen, also die Alternative zu Microsoft Teams oder Video.
Genau, ja.
Zoom-Video meine ich.
Genau.
Ziemlich cool.
Richtig.
3,7%.
Dann ein weiteres spannendes Unternehmen aus dem Bereich Cyber Security. Da hat man mit Checkpoint Software hier doch mit 3,5% Depotanteil einen wirklich starken Player. Finde ich selber auch sehr interessant. Das Unternehmen aus Israel ist ja doch schon sehr, sehr fortschrittlich und in einem riesen Wachstumsmarkt mit dabei. Da sind wir ja noch mit CrowdStrike unterwegs, aber Checkpoint Software ist schon eher so die, naja, ich sag mal die gesetztere Variante, wo man aber trotzdem noch sehr viel Wachstum erwarten kann und darf. Dann ein weiteres Unternehmen, was wirklich sehr, sehr spannend und eine starke Zukunft haben wird wahrscheinlich, ist Checkpoint Software Technologies.
Genau.
Mit 3,5% Depotanteil. Ein Player oder ein großer Player aus dem Bereich Cybersecurity, finde ich auch eine super Auswahl. Wir setzen da ja zwar auf CrowdStrike, aber es ist am Ende egal, dieser Markt wird noch so steigen.
Cybersecurity
ist ein ganz, ganz großes Thema. Vor allen Dingen, man hat es ja gesehen, die Angriffe sind ja akut und richten starken Schaden an. Deswegen hier gut positioniert. Weiter geht es mit Iron Mountain.
Ja, Datensicherheit.
Philipp, Datensicherheit.
Die digitale Alternative zum Reißwolf.
Genau. Aktenscanning. Und das ist doch auch eine tolle Geschichte, weil man hier das ganze Thema Digitalisierung spielen kann.
Das muss ich mir tatsächlich mal näher angucken, dieses Unternehmen.
Peter,
warum hast du nie was gesagt?
Ja, das stimmt. Es hätte uns auch mal auffallen können, aber es geht ein bisschen unter in so einer Liste. Iron Mountain durchaus ein solides Unternehmen im Bereich Digitalisierung. Dann geht's weiter mit Robotik.
Hast du auch im Depot, oder?
Ja, das stimmt. Hab mal meine Position ja reduziert gehabt, aber das ist ja nicht schlimm. iRobot ist natürlich ein bekannter Hersteller von Saugrobotern.
Du hast es im Depot, ich in der Küche.
Genau, so mache ich es immer. Alles, was du hast, was du privat kaufst, das muss ich
alles,
auch.
Alles, was der Philipp konsumiert.
Das muss ich sofort kaufen. Deswegen habe ich auch Apple und nur BMW fehlt mir noch. Ja, kommen wir wieder zurück zu Peters Depot. Und hier haben wir noch weiterhin einen Energieversorger,
Philipp. Oh ja, hatte ich auch im Depot, weil ich total überzeugt bin von diesem coolen Unternehmen. Und dann habe ich es gekauft und zack, sind wie viel Prozent gestiegen? 40, glaube ich. Innerhalb von ein paar Wochen.
Das war die Corona-Krise, die du da mitgenommen hast.
Ja. Das war, und dann habe ich gesagt, komm, jetzt.
Gewinne sichern,
40%.
Es geht um
The Southern Company mit 2,6%. Anschließend Visa, die Freiheit nehme ich mir mit 2,2%. Auch da sind wir beide investiert.
Und überzeugt, denn Visa wird natürlich von dem Reopening natürlich richtig stark profitieren.
Klar.
Weil alle diejenigen, die vorher nicht mit Karte gezahlt haben, werden jetzt nach der Corona-Krise weiter mit Karte zahlen. Wir hatten das schon im Podcast.
Und ich habe es ja so gemacht bei Visa auch, dass ich mein Investment rausgezogen habe und lasse jetzt einfach den Rest auch laufen. Also das ist für mich jetzt wieder so ein Unternehmen, dass ich jetzt mentale Buchführung, ich kann jetzt einfach nichts mehr verlieren. Ich mache das eigentlich immer bei allen Unternehmen, wo ich sage, das ist ziemlich gut gelaufen, so bei meinen 100% und zieh's raus. Manche Experten sagen ja auch, hey, erst bei 300% ein Drittel rausziehen, aber
jeder, wie er will, wie er hat.
Genau, wer sich wohlfühlt, das ist natürlich auch, wer sich mit Penny Stocks wohlfühlt, der soll halt einmal die Penny Stocks kaufen.
Genau, wir sind getriggert, ihr merkt das schon. Ja, weiter geht es mit Northrop Grumman. Hat ein, hier gibt es einen Depotanteil von 2,1%.
Feuerkraft fürs Depot.
Ja, das ist natürlich Rüstung, ja, klar. Also,
ich bin auch dabei mit Lockheed Martin, habe auch lange mit ihm darüber gesprochen, Northrop Grumman oder Lockheed Martin. Wir werden mal sehen, wer besser laufen wird. Anschließend bist du investiert in Gilead?
Nein, Gilead habe ich nicht im Depot. Ne? Ich habe mal überlegt,
es kommt ja auch nicht vom Fleck.
Es kommt nicht vom Fleck. Erschreckenderweise, obwohl ja eigentlich Remdesivir auch sehr, sehr stark nachgefragt wird, weil es ja trotzdem wirkt und auch deutlich mehr verkauft wird. Jetzt ist die Frage, wie die nächsten Quartalszahlen sind. Das ist auch immer volatil. Es steigt mal stark an und dann plötzlich schnell alle die Aktien wieder weg, die sie jetzt ewig halten mussten. Ja, ist ja die Frage, wie sich Gilead dann weiterentwickeln wird.
Genau, weiter geht es mit Capcom aus Japan. Die habe ich damals auch gesehen, weil sie, als ich in Japan war, weil sie natürlich auch Spielhallen betreiben. Ziemlich cool. Mit 1,3%. Akamai, die hast du ja auch im Depot. Auch dazu hat er eine Analyse geschrieben bei uns. Bin ich tatsächlich auch am Überlegen, dort einzusteigen.
Ja, klar. Das Internet muss schneller werden. Also sprich, es gibt so viel Datenraten, die jeden Tag durch das Internet fliegen quasi. Also es wird so viel gestreamt, es wird so viel hochgeladen, es wird so viel abgerufen. Das muss schnell passieren, sonst verliert man Kunden.
Fun Fact aus Peters Analyse für alle Penny Stocks Investoren, also alle Penny Stock Investoren. Das Thema lässt mich heute nicht los.
Ich merke schon.
Nach der Dotcom-Bubble, weißt du, wo der Akamai-Aktienkurs war?
Nein.
Tiefpunkt, $50. Und dann kaufen.
Ah, da hätte sich's gelohnt, aber gut, das war halt auch eine Krise, die da fundamental zu Buche schlug. Walt Disney ist mit 1,1% ebenfalls vertreten. Ja, ich hätte gedacht, dass er da sogar eine höhere Positionierung hat, also einen höheren Anteil.
Wenn der Peter hier 10 Millionen investiert hat und hat dann vielleicht 30.000 in Walt Disney, dann hat er trotzdem nur 1,1%.
Ja, okay, hasst mich. Walt Disney, wir sind ja beide auch überzeugt, das ist natürlich ein Unternehmen, was man überall findet. Der Streamingdienst wird jetzt stark eingepreist in den Kurs und da haben wir doch alle ein ordentliches Plus zu verzeichnen.
Raytheon hat er auch mit dabei, hatte ich auch lange im Depot, du ja auch.
Kurzzeitig, ja.
Aber ich vermute, weil er hat auch Otis mit dabei mit 0,5%, dass er United Technologies im Depot hat. Die haben sich ja vor der Fusion aufgespalten. Und deswegen hat er, glaube ich, auch Carrier Global, das hat damit nichts zu tun, war Otis. Peter, ich glaube...
Ja, er hat es vorher schon... Dann
United Technologies und jetzt hat er aus United Technologies noch Raytheon und Otis gemacht.
Genau, richtig, weil Raytheon Technologies... Ja, oder es war halt dadurch, dass er die Anteile ja mit drin hatte, diesen Split hat er es dann quasi mitbekommen, ja. Nee, interessant, deswegen auch Otis, eine kleine Position, die hat er nicht aufgestockt, cool. Hat er auch nicht verkauft, ist doch eine gute Geschichte.
Ja, Aufzüge, muss es immer gehen.
Das stimmt.
Hoffen wir es. Carrier Global und das war es dann auch mit 22 Werten, die er im Moment im Depot hat. Dazu hat er noch, und das hat er hier oben auch noch geschrieben, einen Real Estate Investment Trust, also eine REIT. Klar, warum nicht? Wie findest du denn das Depot?
Das Depot ist grundsolide aufgebaut und ich finde es, und ich muss es nochmal wiederholen, sehr, sehr stark, wie er da seinen, also man muss ja sagen, seine Stiefel durchzieht, wie er seine eigene Strategie, die er für sich entwickelt hat, auch stringent nachverfolgt und das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Sollte als Vorbild wirken, vor allem, weil er sich auch nicht verleiten lässt, wie gesagt, zu irgendwelchen Zocks, zu irgendwelchen Hype-Aktien. FOMO ist hier überhaupt gar kein Thema.
Das gefällt mir richtig gut. Also da muss ich sagen, Hut ab. 20% Cash so mitzuhalten.
Das ist Disziplin.
Könntest du dir das für dich vorstellen?
Tatsächlich nicht, nein. Es ist, also, seitdem es ist jetzt, geht weiter so eine richtige Blase, wo man dann sagt, okay, jetzt mal lieber ein bisschen was rausziehen, aber so richtig erkenntlich auf den gesamten Markt sehe ich es eigentlich nicht.
Ist natürlich eine schöne Chance, wenn du 20% mal hast. Gefällt mir doch ganz gut.
Schaffen wir nicht, Philipp.
Nee,
da wird das Depotrückblick dann so leer, das wollen wir ja auch nicht.
Was hast du gekauft? Schnittchen, nichts. Tomaten, Gurken, Nutella war im Angebot. Ach nee, darf ich nicht mehr wegen dem Palmöl. Verdammt. Nein, also Peter, tolles Depot.
Kompliment.
Vielen lieben Dank, dass du da bist. Alles das, was wir gerade über dein Depot gesagt haben, gibt es natürlich auch zum Nachlesen, kostenlos, aber nicht umsonst. Link dazu gibt es auch wie immer in den Shownotes. Marcel,
ja.
Wir machen jetzt den Deckel drauf.
Klar.
Kleiner Teaser. Morgen Abend, 18 Uhr, am Sonntag, bei uns auf dem YouTube-Kanal, gibt es einen Aktiencheck. Wir haben eingemacht, eine Sondersendung für euch zum Sonntag. Dann natürlich geht es weiter wie immer in gewohnter Manier, nächste Woche Mittwoch und Samstag. Jetzt würde ich sagen, machen wir eine Decke drauf und dann bleibt mir eigentlich nur eins zu sagen. Wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also, bleib bitte dabei und schalt morgen ein bei Modern Value Investing. Ciao.
Ciao.